Aktuell senden wir hier auf Radio 3 Franz Kafkas Roman Das Schloss als Lesung, gelesen von dem Schauspieler Ulrich Mattes. Und da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt. Der Landvermesser K. wurde in eine Grafschaft gerufen, hat den nicht gerade gastfreundlichen Bewohnerinnen und Bewohnern des Dorfes zu kämpfen. Also begibt er sich zum Dorfvorsteher, um sich Klarheit zu verschaffen.
Der Vorsteher, ein freundlicher, dicker, glattrasierter Mann, war krank, hatte einen schweren Gichtanfall und empfing K. im Bett. Schließlich sagte er, da Sie so freundlich sind, selbst mich aufzusuchen, muss ich Ihnen freilich die volle, unangenehme Wahrheit sagen. Wir brauchen keinen Landvermesser. Aber wie ist das möglich? Rief K. Ich habe doch diese endlose Reise nicht gemacht, um jetzt wieder zurückgeschickt zu werden. Das ist eine andere Frage.
Der Schauspieler Ulrich Mattes liest Franz Kafkas Das Schloss und ich freue mich sehr. Jetzt spreche ich mit Ulrich Mattes. Guten Morgen, Herr Mattes.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Diese Lesung, die wir gerade senden, die ist nicht mehr ganz neu. Die ist schon ein paar Jahre alt, wurde 2008 zum ersten Mal gesendet, aber sie ist so schön wie am ersten Tag. Und Franz Kafka selbst, den mögen Sie, wenn ich richtig informiert bin, schon länger und auch immer noch, oder?
Ja, oh ja, sehr, sehr. Ich bin ein glühender Verehrer seiner Kunst.
Warum?
Weil er in einer Weise die Schrecken des wirklich schwierigen, komplizierten, um nicht zu sagen schrecklichen 20. Jahrhunderts vorweggenommen hat. Er hat die Entfremdung, das Gefühl der Entfremdung des modernen Menschen von sich selber und von der Gesellschaft, in der er lebt, vorweggenommen. Er schreibt auf der anderen Seite, was ich ihm hoch anrechne, mit großem Humor, das wird immer ein bisschen unterschätzt, man sagt ja Kafkaesque, jeder weiß, was damit gemeint ist, sozusagen die Wirren der Bürokratie, das Absurde einer verschlingenden Gesellschaft. Trotzdem setzt er diesem Kafkaesken Gefühl, von dem er ja noch nicht wissen konnte, dass man es irgendwann Kafkaesque nennen würde, seinen Humor entgegen. Die Dialoge sind sehr lebendig, zum Teil burlesk. Es wurde, wenn Kafka selber seinen Freunden Max Brod und Co. vorgelesen, immer sehr viel gelacht. Und es ging mir darum, und ich habe mich damals auch sehr gefreut, dass in irgendeiner Kritik stand, dass explizit ich mich darum bemüht hätte, den Humor sozusagen rauszukitzeln. Also die Mischung aus dem Dunklen, dem Entfremdeten, dem Zerrissenen des modernen Menschen und dem Humor auf der anderen Seite, ist etwas, was mich sehr anzieht an Kafka.
Kafka ist ja Schullektüre. Also ich selbst bin natürlich mit der Verwandlung in Kontakt gekommen, irgendwann in der 10. Klasse, glaube ich, oder sowas. Und wie mir geht es bestimmt ganz vielen. Und viele lesen Kafka so ähnlich wie Hesse, wenn ich das mal sagen darf. So mit um die 20 oder mit 18 liest man alles von Hesse, danach liest man alles von Kafka. Mir ging es auch so. Wie sind Sie mit Kafka in Berührung gekommen?
Etwas später tatsächlich. Also ich hatte so meine Thomas-Mann-Phase. Also ich habe so mit 17,
auch, ja.
18, habe dann mein Abitur auch über Thomas Mann geschrieben und hatte mich so voll gelesen, dass ich ein eher nicht so dolles Abitur, ich glaube, ich habe nur eine 3+ bekommen, obwohl ich eigentlich immer sehr gut war in Deutsch. Also ich hatte meine große Thomas-Mann-Phase, Hesse auch, Narziss und Goldmund.
Natürlich.
So, natürlich, Frau Herzog, genau. Und dann kam Kafka, ich möchte sagen, glückhafterweise erst in meinen 20ern, als ich nicht mehr ganz so doof war wie mit 17. Also ich hatte schon, sagen wir mal, mehr Sinn und Verstand, um den wirklich ein bisschen begreifen zu können. Und ich weiß noch, dass ich ihn damals hintereinander weg verschlungen habe. Ich hatte dann wieder eine Phase, ich habe mich dann, ich möchte eine große Empfehlung für diese drei großen Bände von Rainer Stach, der sich mit dem Leben von Kafka auseinandergesetzt hat. Die sind wirklich berühmt, diese Biografiebände von Rainer Stach. Die habe ich alle verschlungen und habe dann, das war so vor 10, 15 Jahren oder so, weiß nicht mehr genau, wieder sehr intensiv mit Kafka beschäftigt. Ich mache immer wieder mal Lesungen, wenn ich kurz Werbung für mich selber machen darf, am 2. Juni, also am Vortag des Todestages von Kafka, lese ich am Deutschen Theater auch die Verwandlung. Insofern gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte mit Kafka durch mein ganzes Leben und ich schätze ihn hoch und ich werde, glaube ich, am 3. Juni eine kleine Kerze ins Fenster stellen.
Das werden bestimmt ganz viele außer Ihnen außerdem noch tun. Und jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer natürlich die Qual der Wahl, können am 2. Juni entweder zu Ihnen gehen und die Verwandlung hören im Deutschen Theater oder zu uns in den Sendesaal, zu unserer Kafka-Lesung. Das steht jetzt jedem frei. Nein.
Was? Wir machen uns da gegenseitig Konkurrenz. Das kann ja nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht.
Ich fürchte, es wird noch mehr Kafka-Veranstaltungen geben an diesem
ja,
Abend.
Ja, das ist wohl wahr. Aber meine ist vielleicht doch, ich will nicht sagen, die schönste.
Das ja, liegt also im Ohr der Betrachterin des Betrachters.
Aber was war Ihre Frage?
Wir haben natürlich nun, jede Generation entdeckt so ein bisschen den Kafka aufs Neue. Jetzt in diesem Jahr ist ganz, ganz viel Kafka. Nicht nur bei uns, nicht nur bei Ihnen, nicht nur am Deutschen Theater, überall eigentlich weltweit, möchte ich sagen, zum 100. Todestag. Aber wie funktioniert das eigentlich? Warum ist Kafka immer wieder neu zu entdecken?
Weil ich bereite mich jetzt gerade auf eine Lesung in der NRW vor, irgendwann im Juni, auch zu seinem Todestag. Und ich entdecke, obwohl ich die Texte kenne, weil sie so luzide, weil sie so klar, weil sie so unideologisch, weil sie so in dieser glasklaren, wirklich auch einfach zu lesenden Sprache geschrieben sind, weil sie diesen Humor haben, diesen versteckten Humor und weil sie etwas erzählen über unser aller Sein, über uns als moderne Menschen, über unsere Seelen, über unsere Zerrissensein, über unsere Konflikte mit uns selber und mit der Welt, in der wir leben. Das ist ein Grundgefühl und das beschreibt er in einer Sprache, die uns ja immer noch nah ist, sagen wir mal, anders als die Sprache von Goethe, der ja auch ein großartiger Schriftsteller war, um es mal etwas flapsig zu sagen. Also der konnte auch sein Fach, aber Kafka ist uns da einfach noch näher. Er hätte auch heute schreiben können. Im Grunde, seine Sprache ist kein bisschen altmodisch geworden, obwohl er vor 100 Jahren gestorben ist.
Das ist sehr schön, dass wir hier mal konstatieren auf Radio 3, auch Goethe konnte schreiben und hat sein Fach beherrscht.
Aber das habe ich doch als Witz gesagt, Frau Herzog.
Natürlich, habe ich
aber
auch so verstanden.
Ernst habe ich gemeint.
Aber es gibt tatsächlich, ich habe das eben gesagt, so mit 18 liest man Hesse, man liest auch anderes. Ihre Thomas-Mann-Phase haben Sie gerade erklärt, die auch viele haben. Die dauert etwas länger, weil die Bücher etwas dicker sind. Trotzdem, ich stelle fest, manches, was ich mit 18, 19, 20 gelesen habe, habe ich später nochmal vorgenommen, habe es dann weggelegt und habe gedacht, ist dann auch gut, braucht man nicht noch ein zweites Mal. Bei Kafka ist das anders. Wenn Sie den heute wieder vornehmen, lesen Sie den wieder ganz anders mit fortgeschrittenem Alter und anderen Lebenserfahrungen als damals?
Bestimmt. Ich habe so eine zerfledderte Ausgabe von Anno Dunemals, die ich damals eben gelesen habe vom Prozess. Und da habe ich mir so Sätze angestrichen und habe dann rangeschrieben in einer doch etwas noch anderen Schrift, also mit der Schrift des 19-Jährigen Ulrich Mattes, habe ich so toll rangeschrieben. Oder finde ich auch.
Schön.
Ich glaube, ich würde jetzt bei der Kafka-Lektüre nicht mehr ranschreiben, finde ich auch, sondern ich würde den Satz dann vielleicht nochmal lesen oder eine kleine Pause machen. Als Kind habe ich zu meiner Mutter, wenn sie mir vorgelesen hat, immer gesagt, halt mal, stopp, ich muss mir erst vorstellen. Und dieses, ich muss mir erst vorstellen, das gilt heutzutage immer noch für Lektüren. Ich mache gerne Pausen, deswegen bin ich auch nicht so der ideale Hörbuchhörer, weil ich dann immer innerlich auf die Stopptaste drücke und denke, oh, das will ich nochmal, darüber will ich nachdenken oder meinen Assoziationen folgen und so. Und das tue ich sicher anders heute mit, wie alt bin ich eigentlich? Als ich damals mit 19 den Prozess zum Beispiel gelesen habe.
Also Sie sind vielleicht nicht der ideale Hörbuchhörer, Sie sind aber der ideale Hörbuchsprecher.
Das ist schön.
Das hören wir gerade aktuell im Schloss von Kafka. Ich spreche gerade mit dem Schauspieler Ulrich Mattes über Franz Kafka und über seine Lesung von Kafkas Roman Das Schloss, die gerade bei uns zu hören ist. Diese Lesung, ich habe es vorhin gesagt, Herr Mattes, wurde 2008 zum ersten Mal gesendet und dafür wurden Sie damals in der Presse sehr gelobt, haben wir auch schon angesprochen. Und so viel kann ich verraten. Heute ist diese Lesung in unserer ARD-Audiothek absolut erfolgreich. Die wird ganz, ganz viel abgerufen. Da haben Sie einen echten Volltreffer gelandet, Herr Mattes.
Ach, wie schön. Das ist ja toll. Das freut mich sehr.
Wie erinnern Sie sich damals an die Produktion?
Ja, keine Ahnung.
Weiß ich nicht mehr.
Frau Herzog, das dürfen Sie mich doch jetzt nicht fragen, was ich dann im Jahre 2007 oder 2008, es hat mir großen Spaß gemacht. Ralf, wie heißt er mit Nachnamen, war der Regisseur, das weiß ich noch. Euer, kann es sein?
Ich muss
egal.
Passen.
Also es hat mir Spaß gemacht.
Ich steh drauf.
Es war wunderbar. Ich war sehr konzentriert, das weiß ich noch. Ich hatte sozusagen den Wunsch und den Ehrgeiz, das so gut wie möglich zu machen, wie ich das eigentlich immer habe, wenn ich irgendwas mache. Ich höre das jetzt manchmal zufällig. Ich sitze dann im Autoradio. Neulich kam ich vom Zahnarzt und dann habe ich angestellt und dann denke ich, huch, das bist ja du. Und dann bleibe ich so ein bisschen dran und manchmal bin ich zufrieden und denke, das hast du aber gut gemacht. Und manchmal habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist ja viel zu breit. Irgendwie zu feierlich, da hättest du mit dem Tempo anziehen müssen. Die Pause ist zu lang, die andere ist zu kurz. Und so, also ich sitze dann so eher
der Perfektionist.
Kritiker meiner selber.
Ja, ja.
Nee, Perfektionist bin ich nicht. Man muss schon sozusagen offen lassen, auch für Fehler und so. Dann wird es interessanter, als wenn man so alles so zurechtschnurrt sich. Insofern, ich erinnere mich nur noch, dass es mir große Freude gemacht hat und dass der Regisseur...
Ralf Ebel.
Ebel!
Da haben wir
ich kann mir doch keinen Namen mehr merken in meinem fortgeschrittenen Alter. Ja, der hat es auch gut gemacht und pipapo.
Und pipapo, gerade das Schloss von Kafka, also da pflügt man sich durchs Geschehen und dann hat es nicht so ein richtiges Ende. Das ist ja nicht so richtig fertig geschrieben worden, das Schloss. Das kann man auch frustrierend finden. Ist das für Sie trotzdem vollendet?
Absolut. Absolut, ja. Es ist wie soll ich sagen, das Bruchstückhafte ist auch Teil seines Werks. Die Figuren sind zersplittert, die Figuren sind kompliziert, die Figuren haben seltsame Sehnsüchte, die Figuren wollen irgendwo hin, dann scheitern sie, dann wollen sie wieder irgendwo hin, dann bricht die Sehnsucht ab, dann richtet sie sich auf ein anderes Objekt oder Subjekt ihrer Wahl. Das ist, wie soll ich sagen, das ist das gleiche zerklüftete Genie, wie es vielleicht Picasso war. Mhm. Ich rede mich um Kopf und Kragen, aber dieser Roman ist in sich absolut vollendet und ich hatte wie selten in meinem Leben, wenn ich mich vielleicht noch mit Shakespeare oder mit Tschechow oder mit Kleist wirklich das Gefühl, da habe ich es mit einem absoluten Meisterwerk von Literatur zu tun.
Das ist ein bisschen wie Schuberts Unvollendeter, hat auch nur
oder
zwei
so.
Sätze und ist auch total vollendet. Da
genau.
Fehlt einfach nichts mehr,
das
ist alles
mir
gesagt.
Das ist nicht eingefallen, sondern nur Picasso. Der Vergleich mit der Unvollendeten ist viel schöner, Frau Herzog. Danke.
Dankeschön fürs Kompliment.
Ja, gerne.
Aber Sie haben gerade die Figuren bei Kafka angesprochen. Sie haben ja jeder Figur in diesem Roman eine ganz eigene Stimme, eine eigene Haltung gegeben. Macht es Kafka einem da leicht, wenn man das liest, weil er die Figuren so gut zeichnet?
Darum bemühe ich mich immer, wenn ich ein Hörbuch spreche. Das ist ja auch der Teil der Attraktivität von Hörbuchaufnahmen.
Aber es ist mal leichter und mal nicht so leicht.
Es ist natürlich, weil Kafka einfach so interessante, so wirklich so vitale. Das ist eben auch das ist dieses doofe Vorurteil. Kafka ist immer düster, Kafka ist immer irgendwie gleich. Und das ist aber ein wirklich doofes Vorurteil. Die Figuren sind sehr lebendig. Sie springen einen manchmal an. Sie sind impulsiv, andere auch nicht. Andere sind eher ruhig und gefährlich und bedrohlich. Andere, auch gerade die Frauenfiguren, sind sehr interessant. Und es war wirklich ein Vergnügen. Und ich war dann immer auch ein bisschen fertig, wenn ich dann so nach 4-5 Stunden Aufnahme habe ich dann irgendwie gesagt, Ralf, jetzt ist mal gut, ich kann auch nicht mehr, morgen geht's weiter. Und so ist es war auf eine ganz wunderbare Weise anstrengend, das aufzunehmen. Aber soweit ich es jetzt, wenn ich vom Zahnarzt im Auto sitze, zuhöre, beim Zuhören ist es irgendwie, macht es Spaß.
Mhm.
So, war das zu viel Eigenlob, Frau Herzog?
Nein, das dürfen Sie ruhig machen. Das ist völlig in Ordnung. Und
gut, bei der guten Laune geschuldet.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer gutieren es ja sehr, wie gesagt. Dieses Schloss wird abgerufen wie nischt. Die Figuren von Kafka, die stehen auch mitunter auf der Theaterbühne. Und Sie haben mindestens in einem Kafka-Theaterstück auch schon auf der Bühne gestanden, Herr Mattes. Zuletzt, glaube ich, hier am Deutschen Theater mit der Inszenierung Amerika nach dem Roman Der Verschollene.
Ja.
Da haben Sie Onkel Jakob gespielt. Es gibt sowieso gerade eine Reihe von...
Das Tolle war, da habe ich eben auch drei verschiedene Figuren
gespielt. Sie haben recht, das waren drei.
Gespielt. Da hatte ich sogar ein goldenes Kleid an und habe gesungen als Puffmutter. Also ich habe Onkel Jakob, das war eine vermeintlich seriöse Figur. Dann habe ich so einen etwas schmierigen, nicht Confrancier, sondern Concierge, fängt beides mit C-O an, beide Wörter gespielt. Und dann noch irgend so eine Puffmutter im goldenen Kleid. Das hatte durch die Vielzahl dieser Rollen an einem Abend einen gewissen besonderen Reiz.
Ist denn Kafka eine gute Vorlage für Theaterstücke?
Ich bin weder ein Verächter von Romanbearbeitungen, ein grundsätzlicher Verächter, noch ein großer Freund. Grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, es gibt sehr viele großartige Stücke, man kann sie doch spielen. Manchmal gibt es ganz wunderbare Romanbearbeitungen auf dem Theater. Wie immer denke ich, es kommt auf die einzelne Arbeit an. Manchmal gelingen sie und dann ist es schön. Und manchmal sind sie irgendwie, dass ich so denke, ach Kinder, ich hätte lieber den Roman gelesen. Es dauert zwar deutlich länger als so ein 3-Stunden-Abend, aber es wäre dann doch irgendwie reicher und schöner und so gewesen.
Und heute lesen Sie wieder den Roman Das Schloss von Franz Kafka. Heute Mittag wieder gibt es die nächste Folge um 13.30 Uhr, wie immer auch abends bei uns 22.30 Uhr, alle 29 schon in der ARD-Audiothek. Der Schauspieler Ulrich Mattes auf Radio 3. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Mattes.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Herzog. Es war mir ein Vergnügen.
War mir ein Vergnügen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Mattes. Und bei uns im Netz finden Sie noch viel, viel mehr Beiträge zu unserem Kafka-Schwerpunkt in diesem Jahr zum 100. Todestag. Zum Beispiel auch den Hinweis auf den langen Kafka-Abend. 2. Juni hier auf Radio 3 am Abend, also vor dem 100. Todestag mit Lena Gorelick, Jella Hase und Sven Regner. Dafür beginnt heute der Kartenvorverkauf.